RD.
Ja, chcę was dzisiaj błagać.
Ich will euch heute anflehen, wortwörtlich anflehen, dass ihr nicht zweifelt. Ihr habt jedes Recht zu klagen, dass nicht alles so schnell und effektiv läuft, wie ihr es euch gewünscht habt.
Sie hat festgestellt, dass im Moment alle Bedingungen der Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt sind. Deswegen sehe ich keinen Bedarf für
Änderungen.
Ich würde sagen, also in diesem Jahr, wir müssen einfach warten.
In Polen.
Dzień dobry.
Ihr seid in Polen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid in unserem Studio-Podcast aus dem ARD-Studio Warschau.
Wir sind Christin Joachim und Martin Adam und wir besprechen hier alle zwei Wochen, wie sich unser Nachbar, wie sich Polen verändert, seit im Oktober eine neue Regierung gewählt wurde.
Denn wenn ihr in Polen bis jetzt gehört habt, wisst ihr das, die Regierung davor, geleitet von der nationalkonservativen Peace-Partei, hatte das Land ziemlich auf den Kopf gestellt und unter anderem einen jahrelangen Riesenkonflikt mit der Europäischen Union gestartet. Die Peace hatte derart in die Unabhängigkeit der polnischen Justiz eingegriffen, dass irgendwann nicht mehr klar war, ob hier eigentlich noch Gewaltenteilung herrscht, ob diese Grundvoraussetzung der Demokratie, dass Politik nicht Gerichte kontrolliert, ob die eigentlich noch gegeben ist.
Und nachdem wir uns jetzt ein paar Folgen lang mit Russland, Krieg und Grenze beschäftigt haben, kommen wir heute mal zurück zum Kasus Knaxus, zum Pudelkern, zur eigentlichen Frage. Was ist er jetzt?
Das ist nicht die eigentliche Frage.
Die Frage ist, sind polnische Gerichte wieder unabhängig? Hat die neue Regierung um Donald Tusk ihr Versprechen wahrgemacht und die Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt?
Es wird ein bisschen nerdy, aber wir versuchen so wenig wie möglich wie eine Jura-Vorlesung zu klingen. Versprochen.
Und wenn ihr denkt, da hätte ich jetzt doch noch ganz gern ein bisschen mehr Hintergrund zu dieser Peace und was in Polen bisher geschehen ist, ihr könnt das alles nachhören. In der ARD-Audiothek, auf allen Podcast-Plattformen, Hauptsache in Polen und dann auch gleich mit Abo und weiterempfehlen.
Na dann, die Verhandlung ist eröffnet.
Kapitel 22, Artikel 7.
Nachdem wir ja die letzten Male an so tollen Orten waren hier in Warschau, hat es uns diesmal leider in den CBR verschlagen. Was heißt leider? Ne? Also der CBR ist, Martin, weißt du eigentlich, was CBR heißt?
Das ist irgendeine Technikabkürzung, ne? Crossmedial irgendwas.
Crossmedialer Bearbeitungsraum.
Es klingt wirklich unglaublich dröge. Herzlich willkommen im crossmedialen Bearbeitungsraum des ARD-Studios Warschau.
Ich finde, es ist wirklich so eine typische, darf ich jetzt mal sagen, ARD Abkürzung.
Also, es hat so einen Bürokratenbein.
Ja, total.
Also ihr müsst euch einfach vorstellen, ein ziemlich enger Raum, der voll ist mit Zeug, Monitoren und Mikrofonen und
irgendwelchen
Fernsehen.
Mischpulten, genau.
Und
genau.
Es gibt eine Klimaanlage, aber die dürfen wir nicht anmachen. Also schon, aber sonst rauscht es hier die ganze Zeit.
Das wäre nicht so schön.
Also wir schwitzen jetzt für euch.
Ja, also wir hatten heute keine Zeit, rauszugehen an einen schönen Ort, weil hier ist einfach ziemlich viel zu tun.
Es ist einfach immer viel los in Polen. Hast du Hunger eigentlich?
Ja klar, immer. Du hast wieder was dabei?
Ich habe ein total überschaubares Menü mitgebracht. Das, was ihr hier hört, im Hintergrund ist, was wir dann so essen, wenn keine Zeit für irgendwas anderes ist. Du kannst aussuchen Prinze Polo Classic, ein Schoko-Waffelriegel oder Gzeszki Orzechowe, ein Nussriegel. Es steht mega drauf.
Ich bin ja nicht so für die Nussgeschichten, deswegen, und Prinze Polo liebe ich. Ihr kennt Prinze Polo vielleicht, wenn ihr unseren Podcast schon länger hört. Wir haben das schon mal gegessen.
Kam schon mal vor.
Ja, und zwar im Same. Das war die Folge im Same. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Folge. Das ist einfach so dieser knusprige Waffelriegel mit einer Schokohülle.
Und es knistert immer so, weil man muss es mit der Folie drum essen.
Ja, sonst schmilzt es in den Händen.
Es ist so dünne Schokolade darüber, dass man einfach sonst sofort Ekelfinger hat.
Mhm.
Aber jetzt mal hier, ne, das eigentlich Wichtige. Es wurde gewählt. Wir haben auch hier in Polen viel darüber gesprochen. Die Wahl zum Europäischen Parlament hat stattgefunden. Christine, wie ist sie denn ausgegangen?
Ja, mit einem Wahlsieg für Donald Tusk und seine KO. Nach einem Jahrzehnt hat es die KO tatsächlich geschafft, die Peace zu schlagen. Wenn auch nur knapp mit 37% zu 36% bei der Peace. Aber es ist für Tusk ein wichtiger Sieg gewesen, denn bei den Parlamentswahlen im Herbst und auch bei den Regionalwahlen war es ja jeweils die Peace, die stärkste Kraft geworden ist. Für Tusk ist das eine Bestätigung seiner Arbeit, auch wenn die Wahlbeteiligung mit 40% ziemlich niedrig war und vor allem sehr wenig junge Menschen wählen gegangen sind. Und auch die Peace hat es diesmal nicht geschafft, ihre Wählerschaft in den östlichen und in den ländlichen Landesteilen so zu mobilisieren, dass sie eben am Ende als Sieger rausgeht.
Aber die Europäische Union, die war hier nicht nur wegen der Wahlen in den polnischen Schlagzeilen. Ende Mai hat nämlich noch eine ganz andere Nachricht hier Welle gemacht.
Am 29. Mai, da hat die EU-Kommission nämlich entschieden, das Artikel 7-Verfahren gegen Polen einzustellen.
Artikel 7. Klingt jetzt erstmal nicht so aufregend, ist es aber. Was ist das?
Also das ist im Grunde die härteste Keule, die die EU aufzubieten hat, wenn ein Mitgliedsland gegen EU-Werte, gegen EU-Grundwerte verstößt, also zum Beispiel gegen die Gewaltenteilung, dann kann dieses Artikel 7-Verfahren eingeleitet werden. Das bedeutet, dass im härtesten Fall, wenn sich alle anderen Staaten einig sind...
Spoiler, das waren sie nicht, denn Ungarn hat Polen immer den Rücken freigehalten.
Ja, ja, aber wenn, dann kann ein EU-Land sogar sein Stimmrecht im Europarat verlieren. Das heißt also, das Land könnte dann auf der Ebene der Regierung nicht mehr mitentscheiden, in welche Richtung die EU eigentlich gehen soll. Das würde aber natürlich trotzdem, also das Land würde trotzdem weiter den EU-Regeln unterliegen. Das ist also etwas, was alle EU-Staaten auf jeden Fall vermeiden wollen.
Große Entscheidung, also dieses Verfahren jetzt einzustellen. Warum haben Sie das gemacht? Das hat EU-Vizepräsidentin Vera Jourova, war lange Zeit auch selbst Justizkommissarin der EU, das hat sie Anfang des Jahres schon so begründet. Nach 6 Jahren der Diskussion über die polnische Justizreform haben wir heute von Minister Bodnar einen, denke ich, realistischen Plan gehört, der die auf dem Spiel stehende Unabhängigkeit der Justiz wiederherstellen soll. Das war von Anfang an das Ziel.
Ja, also und als diese Entscheidung jetzt verkündet wurde, da hieß es gibt in Polen keine Gefahr mehr für die Rechtsstaatlichkeit. Mit derselben Argumentation sind übrigens schon vorher, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, 137 Milliarden Euro ausgezahlt worden, die EU-Kommission bei der Peace gesperrt hatte.
Ja, das ist ja eigentlich alles super jetzt, ne? Bisschen kurze Folge heute. Aber war schön, dass ihr da wart. Tschüssing.
Tschüssikowski. Ja, gut. Könnt ihr euch denken, dass es halt dann doch nicht so einfach ist? Es gibt einen Auftritt von Donald Tusk am 4. Juni in Warschau, kurz vor der Europawahl. Und der lässt euch schon ahnen, wie weit Polen tatsächlich ist mit all diesen versprochenen Reformen.
Ja, chcę was dzisiaj błagać, dosłownie. Błagać.
Ich will euch heute anflehen, wortwörtlich anflehen, dass ihr nicht zweifelt, dass ihr nicht an euch selbst zweifelt. Ihr habt jedes Recht zu klagen, dass nicht alles so schnell und effektiv läuft, wie ihr es euch gewünscht habt. Ich bin in einer ähnlichen Situation wie ihr. Jeden Tag beiße ich die Zähne zusammen und balle die Fäuste und denke, das muss schneller und effektiver gehen. Ich bitte euch um Verständnis.
Musi być sprawniej. Ich chcę, proszę was o zrozumienie.
Ja, es klingt nicht, als sei schon alles wieder in bester Ordnung. Also schauen wir uns das heute mal an. Was sind eigentlich die Probleme? Wie könnten die Lösungen aussehen? Und woran hakt's?
Wenn ihr neu seid in Polen, dann pausiert vielleicht an dieser Stelle mal kurz und hört nochmal fix rein in Folge 2, das System Peace. Da erklären wir, und zwar noch vor den Parlamentswahlen damals, also bevor klar war, dass die Peace abgewählt wird, was überhaupt so geschehen ist im polnischen Rechtssystem und warum das so ein Riesenproblem ist.
Und wir gehen das jetzt mal möglichst kompakt durch, der Reihe nach. Und du, Martin, bekommst endlich deine Nerd-Folge.
Bin auch sehr glücklich darüber. Aber ja, es kann sein, dass ihr bei dieser Folge nicht so gut nebenbei noch was anderes machen könnt. Aber wir versuchen es. Baustelle Nummer 1, die Mutter aller Baustellen eigentlich, das Verfassungsgericht. Was ist das Problem?
Die Peace hatte ja schon ziemlich schnell nach ihrer Wahl 2015 das Verfassungsgericht umbesetzt. Eigentlich wären nur 2 Stellen neu zu besetzen gewesen. Die Peace hat aber gleich 5 neue Richter ernannt.
Das war illegal. Aber die Vorgängerregierung hatte auch schon rechtswidrig mehr Richterstellen neu besetzt, als eigentlich erlaubt war. Und das konnte die Peace dann nutzen und sagen, das war also alles rechtswidrig, raus mit euren Richtern, rein mit unseren.
Und das war eigentlich die zentrale Weichenstellung. Also was danach kommt, alles was danach kommt, die Wahl einer neuen Gerichtspräsidentin, die eine persönliche Freundin von Peace-Chef Jarosław Kaczynski ist, alle Entscheidungen des Verfassungsgerichts seit dem Umbau, die sind rechtlich zumindest fraglich. Zumal eben die ganze Zeit Richterstellen eigentlich doppelt besetzt sind, weswegen die neuen Richter auch Dublettenrichter genannt werden. Also was ist die Lösung dafür?
Die Lösung soll sein, so hat es zumindest der neue Justizminister Adam Bodnar, also der, den wir eben bei Vera Jourova schon mal gehört haben, vorgeschlagen, ein Vier-Stufen-Plan im Grunde. Also er appelliert an alle jetzigen Richterinnen und Richter zurückzutreten und den Weg frei zu machen für eine neue Besetzung des Gerichts. Die soll aber anders erfolgen als bisher. Also die Richter und Richterinnen sollen jetzt ausschließlich von anderen Richtern und Richterinnen gewählt werden. Sie müssen seit mindestens 4 Jahren kein politisches Amt, Mandat oder auch nur eine Parteimitgliedschaft gehabt haben. Also soweit es geht, politisch neutral sein. Nicht alle Richterinnen und Richter werden wie bisher automatisch für 9 Jahre gewählt, sondern eben gestaffelt. Einige für 3 Jahre, einige für 6 Jahre und einige für 9, sodass, das scheint die Idee zu sein, so eine Art stetiger Wechsel im Verfassungsgericht garantiert ist. Und Punkt Nummer 4, das ist der Knaller, eine Verfassungsänderung als Reset im Grunde. Also das Gericht wird aufgelöst, Punkt 0, und dann geht es wieder los, aber eben nach diesen neuen Regeln.
Ja, da muss man jetzt kein polnischer Verfassungsrechtler sein, um zu wissen, das ist extrem anspruchsvoll. Warum sollten die jetzt also von selbst zurücktreten? Haben sie natürlich auch nicht gemacht. Und eine Verfassungsänderung, das ist ja so, dass man dafür auch hier in Polen wie in Deutschland eine Zweidrittelmehrheit im Parlament braucht. Da müsste die PiS mitmachen. Das wird die ja im Leben nicht tun.
Aber so der Gedanke, deshalb eben dieser Vier-Stufen-Plan, Schritt 2 und 3 sind Gesetze. Also das könnte die Regierung theoretisch einfach beschließen mit ihrer Parlamentsmehrheit. Man könnte damit eben Regeln ändern, ohne dass gleich das ganze Gericht per Verfassungsänderung aufgelöst wird.
Ja, aber das ist bisher auch nicht geschehen. Warum? Weil der Präsident Andrzej Duda heißt, sehr PiS-nah ist und jedes Gesetz durch sein Veto aufhalten kann.
Baustelle Nummer 2 ist fast genauso wichtig. Der KRS, der Landesrichterrat. Was macht der?
Also dessen Aufgabe ist es, an allen anderen Gerichten zu bestimmen, wer Richterin und Richter wird. Also die Personalabteilung der polnischen Justiz quasi. Logisch also, dass auch hier die PiS mitgemischt hat.
Wer nämlich im Landesrichterrat sitzen darf und wer nicht, darüber bestimmen seit der PiS-Reform nicht mehr nur andere Richterinnen und Richter, sondern, tada, Politiker. Seit die PiS die Regeln geändert hat, hat die Opposition also immer von Neo-Landesrichterrat gesprochen, der dann wiederum Neo-Richter ernannt hat.
Ja, und das ist tatsächlich wirklich dramatisch, weil theoretisch könnte man alle Richterernennungen und alle Gerichtsurteile, die diese Richterinnen und Richter, also diese Neo-Richterinnen und Richter seitdem gefällt haben, rechtlich in Frage stellen. Und das wäre ja ein juristischer Meltdown.
Ist tatsächlich ziemlich undenkbar, zumal wir eben in Zeiten sind, wir haben ja in den letzten Folgen ausführlich darüber gesprochen, in denen ein funktionierendes Rechtssystem angesichts der Lage an der Grenze, angesichts diverser Sabotage- und Desinformationsaktionen, aber auch einfach damit der Staat funktioniert, echt einfach zentral ist. Man kann da jetzt nicht einfach pausieren.
Genau. Also was ist jetzt hier der Lösungsvorschlag?
Der sieht ähnlich aus wie beim Verfassungsgericht, nämlich den Landesrichterrat auflösen. Nach neuen Regeln ohne Politikereinfluss neu wählen. Und zwar mit einem Haken, diese sogenannten Neo-Richter sollten nach Vorstellung von Adam Bodnar dabei zwar wählen, aber nicht mehr kandidieren dürfen, also nicht mehr gewählt werden dürfen.
Also diesmal, bei diesem Vorschlag war es die EU, die protestiert hat. Die Venedig-Kommission, das ist so eine Art europäische Rechtsberatung, die hat dazu geschrieben, das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach einem Teil der Richterschaft das passive Wahlrecht nehmen.
Ja, die Venedig-Kommission, das waren auch nicht die einzigen, die das so gesehen hat. Die Helsinki-Stiftung, also eine sehr bekannte, sehr alte, sehr renommierte Menschenrechtsorganisation, auch die haben das beklagt. Und auch hier steht ja ohnehin wieder die Frage im Raum, wird Andrzej Duda dieses Gesetz unterschreiben? Selbst jetzt in der Kompromissversion, in der eben diese Neo-Richter doch wieder anerkannt und mit einbezogen sind, eher nicht.
Nee, hat er ja auch schon ziemlich deutlich gesagt. Und zwar, Ironie, unter Berufung auf die Europäische Union, die das Artikel 7-Verfahren eingestellt hat.
Ich sehe keinen Bedarf, das Gesetz zu ändern, wenn die EU-Kommission so geschrien hat, dass die Rechtsstaatlichkeit verletzt wurde. Und jetzt zeigt sich, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Die EU-Kommission hat das Verfahren gegen Polen offiziell eingestellt. Sie hat festgestellt, dass im Moment alle Bedingungen der Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt sind. Deswegen sehe ich keinen Bedarf für Änderungen.
Ja, Andrzej Duda
sieht sich jetzt natürlich darin bestätigt, dass das ganze Verfahren ohnehin von vornherein eine Aktion gezielt gegen die PiS war und mit Rechtsstaatlichkeit an sich nichts zu tun hat. Er sagt, wenn Rechtsbrüche stattfinden, dann überhaupt erst jetzt, nachdem die PiS nicht mehr an der Macht ist.
Ja, genau. Und so argumentiert ja auch die Peace, dass die EU letztlich willkürlich Donald Tusk hilft und der Peace einfach nur schaden will.
Kommen wir doch mal zu einem Bereich, in dem tatsächlich etwas geschehen ist. Die Staatsanwaltschaft. Was ist da das Problem?
Da gibt's so einige. Also die Peace, die hatte den Justizminister ja zum Generalstaatsanwalt gemacht. Die Regierung konnte also jetzt direkt mitbestimmen, in welchen Fällen ermittelt wird und in welchen nicht. Wir haben ja zum Beispiel in den letzten Folgen einmal bei Der Ex-Exorzist und neulich bei Alle Flüchten darüber gesprochen, dass es da ziemlich viele merkwürdige Fälle gab, in denen es um sehr viel Geld ging, die aber von der Staatsanwaltschaft merkwürdigerweise komplett ignoriert wurden.
Mhm. Das kommt jetzt alles langsam hoch, ne? Und auch die Staatsanwaltschaften selbst wurden natürlich von der Peace entsprechend mit Personal besetzt. Das wurde jetzt teilweise geändert. Wichtigster Punkt war da, dass Adam Bodnar die Nummer 2 in der Staatsanwaltschaft, die Nummer 1 ist er selbst als Generalstaatsanwalt und die Nummer 2 ist der Landesstaatsanwalt, der wurde entlassen und es gibt jetzt einen neuen.
Ja, das ist aber auch rechtlich extrem umstritten, ob er das eigentlich tun durfte. Und was er bisher nicht getan hat, was er nicht geändert hat, obwohl er es angekündigt hatte, war, er, also der Justizminister, ist immer noch in Personalunion Generalstaatsanwalt. Das hat er eigentlich ganz am Anfang schon gesagt, dass er das ganz schnell ändern möchte, hat er aber nicht. Also so richtig gut sieht das alles noch nicht aus.
Jetzt ist es nicht so, als wäre gar nichts geschehen. Also fairerweise muss man sagen, Adam Bodnar tut, was er kann, um den Wahlkampfversprechen auch Taten folgen zu lassen.
Die polnische Staatsanwaltschaft ist zum Beispiel der europäischen Staatsanwaltschaft beigetreten. Also auch so eine Art rechtliche Beratung. Das heißt aber vor allem, dass EU-Recht wieder anerkannt wird. Das war ja unter der Peace irgendwann nicht mehr so. Und da hatte das Verfassungsgericht sogar entschieden, dass EU-Recht in Polen nicht mehr so richtig gültig ist.
Und vieles war auch einfach schon zu erreichen, indem polnische Gerichte einfach eben nicht mehr im Sinne der Peace-Linie gearbeitet haben. Also diese umstrittene Disziplinarkammer, über die wir auch öfter gesprochen haben, die ja eingerichtet wurde, de facto einfach um unliebsame Richterinnen und Richter zu sanktionieren, zum Teil förmlich kalt zu stellen, also beruflich gesehen, und das ja auch vielfach getan hat, die hat damit halt aufgehört. Und das ändert natürlich schon einiges. Und inzwischen hat das oberste Gericht sogar entschieden, dass diese Disziplinarkammer einfach nie ein richtiges Gericht war.
Aber wir sehen, die EU-Kommission hat dieses Instrument, Artikel 7, aus der Hand gegeben, das große Verfahren eingestellt, basierend vor allem auf Vertrauen, aber nicht darauf, dass hier schon die großen Reformen abgeschlossen wären.
Und groß wie das Verfahren ist, ist natürlich jetzt die Kritik, ne? Also nicht nur, weil der Schritt für die EU riskant ist. Also werden die Reformen am Ende doch nicht umgesetzt, dann hat sie einfach ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt und ich würde sagen verloren.
Ja, es gibt ja ganz klar den Vorwurf, die Kommission wollte vor allem vor der EU-Wahl noch gute Stimmung machen, zeigen, dass es sich total lohnt, für Europa zu sein und dass sich Ursula von der Leyen möglicherweise auch für ihre Wiederwahl vielleicht Polens Unterstützung sichern wollte.
Wobei ich jetzt sagen würde, die hatte sie wahrscheinlich oder hätte wahrscheinlich ohnehin gehabt. Fakt ist, dieser EU-Vertrauensvorschuss, der hat paradoxerweise jetzt erstmal dazu geführt, dass hier noch viel weniger Reformdruck ist und Präsident Andrzej Duda sagt, ja, ist ja super, dann kann ja alles so bleiben.
Und es gab gerade letzten Freitag einen Vorfall, der wirklich wieder zweifeln lässt. Das war so, an der Grenze zu Belarus, da ist ein Soldat gestorben, nachdem er von einem Geflüchteten mit einem Messer schwer verletzt wurde. Die Stimmung, die ist sehr, sehr aufgeheizt. Und dann plötzlich mischt sich in diese aufgeheizte Stimmung Donald Tusk doch wieder direkt in die Justiz ein. Die Staatsanwaltschaft, die ermittelt gerade gegen 3 andere Soldaten, die bei einem ähnlichen Vorfall Warnschüsse in die Luft und in den Boden abgegeben haben, um Geflüchtete zurückzudrängen. Ein Riesenskandal.
Also nur, um mal zu bebildern, was Riesenskandal heißt, wie die Stimmung und damit auch der öffentliche Druck auf Donald Tusk da gerade ist. Ich habe die Fakt hier mitgebracht von Freitag, dem 7. Juni. Ganz groß vorne drauf. Hanba, die Schande, unsere Soldaten in Handschellen. Also es gab extrem viel Gegenwind dafür, dass da jetzt polnische Soldaten sich im Zweifel vor Gericht verantworten müssen, weil sie Schüsse abgegeben haben.
Dabei gibt es ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt ja schon eine rechtliche Grundlage dafür, dass sie das tun.
Ich würde davon erstmal ausgehen, wenn ein Staatsanwalt ermittelt.
Aber die Linie der Regierung, die ist, wir bleiben hart in der Migrationsfrage und stehen hinter unseren Soldaten, hinter unseren Grenzschützern. Also hat Tusk am Freitag erklärt, der Staatsanwalt, der gegen diese drei Soldaten ermittelt, der soll jetzt gekündigt werden.
Und das ist doch ziemlich überraschend, würde ich sagen. Ja. Denn wenn die Soldaten das Recht haben, Warnschüsse abzugeben, und das sagt Tusk und das sagen auch alle anderen in der Regierung, wenn die Rechtslage so ist, dann könnte das ja einfach ganz ordentlich ein Gericht feststellen. Oder der Staatsanwalt selbst würde in seinen Ermittlungen zu dem Schluss kommen, dass das nicht taugt für eine Anklageerhebung. Aber so weit wird es jetzt überhaupt nicht kommen, denn der Regierungschef ist eingeschritten.
Man muss vielleicht noch einmal ganz kurz sagen, dass der Justizminister weisungsbefugt ist gegenüber den Staatsanwälten. Das ist übrigens auch in Deutschland so. Nur der Vollständigkeit halber. Was aber auch tatsächlich auf EU-Ebene immer mal wieder kritisiert wird. Also es gibt noch offenbar sehr, sehr viel zu tun in Sachen polnische Rechtsstaatlichkeit. Martin, du hast vor unserem Treffen hier mit Robert Grzeszczak telefoniert. Der ist Juraprofessor an der Uni Warschau. Und du hast ihn gefragt, warum das alles nicht so richtig vorangeht. Also ob das alles wirklich nur an Andrzej Duda liegt.
Adam Bodnar hat einen Plan präsentiert. Er hat auch die EU-Kommission offenbar davon überzeugt, dass das funktioniert. Bisher ist es aber schwierig. Warum ist es so kompliziert?
Also eigentlich, was ist das grundsätzliche Problem? Die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit ist eben so ein Prozess wie der Abbau. Es braucht Zeit, aber auch in Polen eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierung, Parlament und Präsident. Und hier ist das Problem. Systematisch, ohne Zustimmung des Präsidenten, kann in Polen kein Gesetz erlassen oder auch geändert werden. Präsident Andrzej Duda ist, wie ist das total klar, eng mit der Recht und Gerechtigkeit, also PiS, verbunden. Und gleichzeitig der Präsident steht in einem starken Konflikt mit Donald Tusk. Der Präsident Duda mehrmals kündigte an, dass er gegen jeden Gesetzentwurf im Zusammenhang mit der Justiz und der Abwicklung von Reformen für den Zeitraum 2015-2023 ein Veto anlegen werde. Der Präsident hatte außerdem das Recht, bei rechtlichen Zweifeln an einen vom Parlament beschlossenen Gesetz einen Antrag beim Verfassungsgericht zu stellen, um natürlich dessen Vereinbarkeit mit der Verfassung zu prüfen. Das Problem ist aber, dass Verfassungsgericht funktioniert nicht mehr in Polen.
Hängt es nur an Andrzej Duda oder ist auch die geplante Reform von Adam Bodnar in sich problematisch?
Natürlich, die Reform, die Adam Bodnar vorgestellt hat, das war sogenannter der Aktionsplan. Natürlich auch der Plan problematisch ist, das ist klar. Da gibt schon eine große Diskussion in Polen über Maßnahmen, die Regierung ergriffen soll, wird. Aber das ist die, ich würde sagen, naturelle Diskussion. Das wichtigste Problem ist die Rolle des Präsidenten. Wir vermuten, dass der jetzige Stadtpräsident von Warschau, Rafał Trzaskowski, hatte die große Chancen, die nächste Präsidentswahlen zu gewinnen. Aber sozusagen mal sehen.
Das Problem ist ja nicht nur die Gegenwart und die Frage, ob das Verfassungsgericht, und das ist ja der Plan von Adam Bodnar, quasi aufgelöst und komplett neu besetzt wird und auch der KRS aufgelöst und komplett neu besetzt wird, sondern auch die Frage, wie geht man denn dann um mit all den Neo-Richterinnen und Richtern, die schon berufen wurden und vor allem mit deren Entscheidungen. Muss man die Vergangenheit neu aufrollen?
Jein. Also nicht unbedingt und nicht alle. Das ist wichtig. Wir brauchen die Sicherheit zu haben, also dass die Urteile wirken und dass das Recht, das wir in Polen haben, auch gültig ist. Der Fall ist schwierig. Diese Richter arbeiten noch und werden noch arbeiten. Aber auf Antrag der Verfahrensbeteiligten besteht die Möglichkeit, schon jetzt eine Unabhängigkeitsprüfung gegenüber den Richtern durchzuführen. Ich meine sogenannte Neo-Richter. In der Praxis passiert das ziemlich oft.
Würden Sie denn sagen, dass die Entscheidung der Europäischen Kommission, das Artikel 7-Verfahren jetzt schon einzustellen, also basierend auf dem Plan, aber ohne dass ein Großteil dieser Reformen schon umgesetzt wurde, war das gerechtfertigt oder ist das ein sehr großer Vertrauensvorschuss, der aber auch ein bisschen voreilig ist?
Vor allem das Vertrauenssymbol. Natürlich, das ganze Verfahren von Artikel 7 ist politisch geprägt. Die Beziehungen zwischen Staaten, Mitgliedstaaten, sind auch von Politik geprägt. So ist die EU und die Relationen zwischen Mitgliedstaaten organisiert worden in der Europäischen Union.
Also für Sie ein nachvollziehbarer Schritt, auch ein richtiger?
Ja, ein richtiger. Nach 7 Jahren, es ergab sich, dass das alles bringt eigentlich nichts. Einfach nichts.
Ich höre einen gewissen Optimismus raus, dass tatsächlich dieser Weg zur Rechtsstaatlichkeit, zurück zur Rechtsstaatlichkeit in Polen funktionieren wird.
Ich würde sagen, also in diesem Jahr, wir müssen einfach warten. Die Situation ist dynamisch, aber stabil dynamisch. Deswegen, wir müssen warten, Präsidentswahlen im Herbst 2025. Mal sehen.
Herr Grzesztak, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Geduld, nur Geduld. Das hört man in Polen im Moment tatsächlich ziemlich häufig.
Und was nach der Wahl befürchtet wurde, zeigt sich jetzt in voller Schönheit. Es ist wahnsinnig schwer, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen und dabei nicht selbst Recht zu brechen.
Und solange der Präsident Andrzej Duda heißt, wird das auch weiterhin schwierig bleiben. Im Herbst 2025 wird ein neuer Präsident gewählt. Wenn Dudas Nachfolger aus dem Regierungslager kommt, dann könnte es plötzlich alles ganz schnell gehen und Adam Bodnar kann die polnische Justiz wieder auf die Beine stellen.
Aber das ist überhaupt nicht sicher. Und sollte die PiS stattdessen ihren Kandidaten durchbringen und der nächste Präsident setzt Andrzej Dudas Werk fort, dann bleibt die polnische Rechtsstaatlichkeit so angeschlagen, wie sie ist. Und dann hat sich auch die Europäische Union massiv verzockt. Dann wäre das Artikel 7-Verfahren nicht mehr, wie es heute ja oft genannt wird, die nukleare Option, sondern eher so ein Symbol für politische Verzweiflung.
Wir halten also fest, der gute Wille ist da. Ideen gibt's auch, viele sogar. Aber die Umsetzung ist genauso schwierig wie erwartet. Es gab ein paar Maßnahmen, ein paar Reformchen, aber auf den großen Durchbruch müssen die Menschen in Polen und letzten Endes die ganze Europäische Union noch warten. Mindestens bis Ende 2025.
Die gute Nachricht ist, ihr müsst nicht so lange warten. Wir sind in 2 Wochen nämlich wieder da, am 27. Juni. Und dann schauen wir mal, was bis dahin alles passiert ist.
In Polen. Ihr findet uns in der ARD Audiothek, überall sonst, wo ihr Podcasts hören und nachhören könnt.
Und noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Am 18. Juni gibt es in Berlin beim RBB eine Veranstaltung, die heißt Polen verstehen. Und da diskutieren wir genau über das, nämlich Polen und die Europäische Union. Was sind eigentlich polnische Pläne für die Europäische Union und wie viel ist davon realistisch? Den Link zur Veranstaltung findet ihr in den Shownotes.
Und Martin moderiert das übrigens. Also, tschüssikowski.
Do usłyszenia. Auf Wiederhören.